Nächste Haltestelle.
Busfunk.
Männer haben keine Probleme, die machen Probleme.
Bei häuslicher Gewalt 80% Frauen, 20% Männer.
Familie gründen oder Kinder oder Familienzeit gibt es auch nicht zum Nulltarif. Eine Befreiung von Klischees würde Männern auch viel mehr ermöglichen. Lebenszeit, Lebensqualität, also es wären Vorteile.
Herzlich willkommen im November Busfunk. Wer den Busfunk regelmäßig hört, kann sich vielleicht erinnern, wir hatten im März eine Ausgabe zum Weltfrauentag und jetzt im November ist Weltmännertag. Und natürlich, allein schon die Gleichberechtigung zwingt mich dazu, eine Ausgabe des Busfunks dann auch den Männern zu widmen. Das tue ich sehr, sehr gern. Und ich habe den besten Mann an meiner Seite heute, den es dazu gibt. Und zwar den ersten Männerbeauftragten, den die Stadt Nürnberg jemals hatte. Und das war er und das ist er bis heute, Matthias Becker. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Warum braucht die Welt überhaupt einen Weltmännertag?
Ja, es gibt ja nicht nur den Weltmännertag am 3. November, sondern jetzt auch am 19. dann den Internationalen Männertag. Die haben sich parallel entwickelt. Man braucht sie deshalb, um auf Themen, Belange von Männern aufmerksam zu machen und die auch in den öffentlichen Fokus zu rücken. Und die haben auch zwei Schwerpunktthemen. Der Weltmännertag am 3.11. hat das Thema Männergesundheit. Mhm. Da gibt's etliche Baustellen, glaube ich, die wichtiger sind für Männer, aber gesamtgesellschaftlich auch zu betrachten. Und am 19.11. schauen wir eigentlich eher so auf Gleichberechtigungsthemen von Männern, Diskriminierung, Rollenstereotype, gerade den Männern unterliegen noch heute. Das sind da die Schwerpunktthemen.
Sie sind seit 2016 im Amt. Nürnberg war damals die erste Stadt in ganz Deutschland, die gesagt hat, wir brauchen einen Männerbeauftragten. Warum? Also warum ausgerechnet Nürnberg? Und was war damals die Initialzündung zu sagen, diesen Mann brauchen wir?
Ja, das ist eine gute Frage, ne? Das kann ich nur bedingt beantworten. Übrigens, der Begriff des Männerbeauftragten ist auch so ein schwieriger. Mhm. Das ist auch ganz interessant. Offiziell ist die Terminologie Ansprechpartner für Männer.
Ansprechpartner
für Männer in der Gleichstellungsstelle, weil diese Spiegelung, sage ich mal ganz bewusst, von Frauenbeauftragte zu Männerbeauftragte ging einfach politisch nicht, ja, weil damit was anderes verknüpft ist mit der Geschichte der Frauenbeauftragten, der Vertretung.
Ach so.
Und das war damals nicht durchsetzbar, auch irgendwie. Aber war von vornherein klar, sage ich mal, dass Medien sonst was das machen, weil der natürlich viel griffiger und eindeutiger.
Wie heißt es richtig? Möchtest
du Ansprechpartner für Männer.
Ansprechpartner für Männer.
Eine Gleichstellungsstelle der Stadt Nürnberg sozusagen. Ja, das ist so total sperrig und lang, aber das ist offiziell einfach der Titel.
Ich frage mich halt, warum ausgerechnet Nürnberg die Stadt war, die gesagt hat, wir brauchen da jemanden.
Na, sagen wir mal so, also A waren die Kolleginnen damals schon sehr aktiv, die gesagt haben, wie kommen wir eigentlich weiter? Gleichstellung von Frauen und Männern heißt es. Und im Prinzip waren Frauenthemen auf der Agenda und irgendwann komme ich an eine Grenze, wenn ich nicht beide mitnehme bei den Thematiken und anspreche. Und theoretisch kann ich sagen, das ist für mich bis heute ein Thema, die Männer können sich auch an uns wenden. Okay. Wenn ich aber als Frauenbeauftragte auftrete oder wenn ich dann oft auf eine Homepage oder veröffentlichtes Material schaue und es sind nur Frauenthemen gefühlt oder aus der Perspektive aufgemacht, komme ich gar nicht auf die Idee als Mann, dass ich mich dahin wenden kann, dass da Belange von mir mit vertreten sind. Und das war eben das Thema. Melden sich Männer, wenn ich jetzt einen Mann als Ansprechpartner habe? Das war eine Fragestellung und das war die Arbeitshypothese. Ich habe gesagt, klar wird das so sein und das haben aber nicht alle geglaubt, sagen wir es mal so vorsichtig. Es gab so zwei platte Attitüden. Sie sagt, A, Männer haben keine Probleme, die machen Probleme. Und B, Männer sprechen nicht über ihre Probleme, wenn ja. Und ich konnte gut das Gegenteil beweisen. Und
ging das von Anfang an gleich los oder hatte das eine Anlaufphase?
Ging ganz schnell, nachdem es bekannt wurde. Also spätestens ab dem Zeitpunkt, ich habe im Mai 2016 angefangen. Und im August gab es dann erst diese Pressemeldung oder Pressekonferenz, auch Pressegespräch dazu. Und dann diesen großen Medienhype, nenne ich es mal ganz bewusst so. Und spätestens ab da ging das schlagartig in die Höhe.
Ich habe ein paar Zeitungsartikel von damals mir durchgelesen, als dieser Hype eben da war. Und ich hatte schon den Eindruck, teilweise wurde es so ein bisschen belächelt, so nach dem Motto, ach, es gibt jetzt auch einen Männerbeauftragten, wahrscheinlich kriegt jeder Mann, der reinkommt, ein Weißbier und dann werden Fleischrezepte, Grillsoßen und Bundesliga-Ergebnisse ausgetauscht. Aber die Idee war eine ganz andere. Und hat sich das bis heute geändert oder wird es immer noch so ein bisschen belächelt?
Es wird mitunter immer noch belächelt, aber wir sind weiter. Im fachlichen Kreisen oder sonst was nicht mehr. Politisch, da hat sich das, glaube ich, jetzt schon so weit entwickelt, muss man sagen. Aber ich sage, da komme ich manchmal, dann kommen dann so spöttische Fragen irgendwie, wo ich dann auch sage, boah, jetzt wird es so gefährlich. Wollen wir jetzt, da kann ich auch zum Partycrasher werden, wenn ich jetzt ernsthaft, wollen wir jetzt beim Bier oder wollen wir jetzt, soll ich ernsthaft darauf antworten? Ja. Also da wird es oft noch so, ironisch kommentiert einfach, weil da die Vorstellung oft fehlt oder der Bezug oder so, es nicht ernst genommen wird.
Lassen Sie uns mal ein bisschen schon mal jetzt in die Tiefe gehen. Sie sind Ansprechpartner für Männer, Sie sollen auch so ein bisschen das Sprachrohr für uns alle sein, für Männer. Mit was für Männern haben Sie zu tun? Was sind Ihre Aufgaben als Männer, als Beauftragter für Männer?
Ansprechpartner
für Männer.
Genau, sagen Sie ruhig weiter. Genau. Also ich sag mal, ich kann das in, man kann es in drei grobe Bereiche vielleicht gliedern, dann wird es vielleicht so ein bisschen deutlich. Es geht tatsächlich einmal um als direkter Ansprechpartner für Männer zur Verfügung zu stehen, also in der direkten Beratung. Und es können sich eben Männer, die bei der Stadt Nürnberg arbeiten, an mich wenden, aber auch Bürger, die Stadtgesellschaft, die in Nürnberg wohnen und arbeiten. Damit fängt es schon mal an. Also direkte Beratung, direkter Kontakt bei verschiedensten Themenfeldern und Fragen.
Zum Beispiel, sagen Sie ruhig ein paar.
Also ein großer Block, kommen wir vielleicht auch noch dazu, weil das ja dieses Jahr auch schon Thema war, auch bei der VRG, ist tatsächlich Vater sein und Vater werden. Ist wirklich ein großer Block. Das heißt, Väter, die sagen, ich will in Elternzeit gehen, wie kann das gehen? Oder mein Arbeitgeber will nicht oder mein Antrag wurde abgelehnt, das ist aber ein Rechtsanspruch. Aber auch Vater sein, wie kann ich das gestalten? Vater sein nach Trennung und Scheidung ist ein Riesenblock für viele Väter, schwierig nochmal. Das sind alles so Anliegen-Themen, die bei mir aufkommen. Aber auch gewaltbetroffene Männer melden sich an mir, die von häuslicher Gewalt, sexualisierter Gewalt betroffen sind. Männer, die von Diskriminierung am Arbeitsplatz, Mobbing und so weiter haben wir Fälle tatsächlich auch, die kommen. Lebenskrisen, die zu schlagen. Ja, also wir haben die verschiedensten Sachen, verschiedensten Anliegen, die da in der direkten Beratung kommen. Und was ein bisschen besser geworden ist jetzt in den 7 Jahren, ist, ich habe praktisch kein Netzwerk, wo ich die schnell verweisen kann, wenn man das vergleicht mit der Frauenseite. Die Kollegen haben oft, da gibt es ein Gesundheitszentrum, da gibt es da eine Beratungsstelle, sonst was. Das gibt's fast nicht, außer wir haben eben jetzt seit 2020, seit 2,5 Jahren, jetzt dieses Hilfesystem für von Gewalt betroffenen Männern, wo wir Schutzwohnungen haben. Das habe ich mit aufgebaut in Bayern. Da gibt's jetzt, wo ich verweisen kann, wo ich an noch Unterstützung, wo ich Kollegen habe, die da mitarbeitend helfen können.
Da kommen wir noch zu später. Ich möchte nur wissen, wie muss man sich diesen Kontakt vorstellen? Sind das Männer, die anonym anrufen und sagen, das ist mein Problem, aber ich möchte, dass es anonym behandelt wird? Stehen die Männer bei Ihnen vor der Tür und sagen, Scott, ich habe gehört, hier gibt es einen Männerbeauftragten, wo ist der? Ich habe folgendes Problem. Wie ist die Praxis?
Vor der Tür ganz, ganz selten. Mhm. Passiert tatsächlich auch mal, aber ganz, ganz selten. Anrufe, es gibt auch anonym, ist tatsächlich möglich, wo sie sagen, ich habe meine erste Frage, so unverbindlich und so weiter, die auch klären wollen, wie ist das denn jetzt, diese Beratung? Ist das vertraulich oder? Das ist wichtig. Also es ist vertraulich, ich kann mich auch anonym beraten lassen und ich mache alles. Also die meisten Kontakte kommen entweder über Kontaktformular per Mail, eine Anfrage mit der Bitte um Rückruf oder erstmal eine Antwort darauf oder auch telefonisch. Noch da kann passieren, wenn ich dann mal nicht da bin oder ich spreche gerade, eine Kollegin geht dran, kann auch passieren, dass sie wieder auflegen. Solche Sachen haben wir tatsächlich auch.
Weil sie nicht mit einer Frau gerechnet haben.
Ja, genau. Und oder auch nicht sprechen wollen.
Ja.
Und die versuchen das dann öfters. Und dann wissen wir schon, weil wenn am Tag die dritte Mal die Handynummer anruft, dann sagen die Kolleginnen schon oft, jetzt geh du mal dran. Dann ist die Vermutung groß. Und das ist auch oft so, dass dann ein Mann, der mich wirklich sprechen will.
Das kann ich aber auch verstehen. Das habe ich mir vorhin schon gedacht, als Sie gesagt haben, so, es gab von der Frauenseite Meinungen, das können wir doch mitmachen. Ich glaube, wenn ich als Mann gerade ein größeres Problem habe, wenn es nicht nur eine Info ist, sondern wenn ich was besprechen will, was ernsthaft ist, was mich belastet, dann habe ich schon ein besseres Gefühl, in so einem Fall mit einem Mann zu sprechen.
Ja, ist auch so. Also das gibt, also insofern, die Bandbreite ist einfach groß.
Ja.
Also von Mail über Anruf und eben selten auch persönlich, aber das sind so die Kontaktaufnahmen. Und dann muss man klären, was ich tun kann. Und das ist ein bisschen Fluch und Segen auch der Medien gewesen, weil man findet mich jetzt in vielen Artikeln und ich kriege auch Anrufe bundesweit, wo ich oft sagen muss, es tut mir leid. Ich bin mit Nürnberg schon ausgelastet. Mhm. Also die Leute rufen mir auch aus, was weiß ich, Hamburg, sonst wo an.
Gibt es denn, wie viele gibt es denn eigentlich Männerbeauftragte in Deutschland? Weil in Nürnberg war die erste Stadt, aber sind ja sicherlich noch ein paar nachgekommen.
Ja, wie gesagt, man kann das gar nicht so vergleichen. Es gibt jetzt andere Bundesländer, es gibt Sachsen, Nordrhein-Westfalen hat noch so eine Aufbaustruktur, gibt es ein paar Kollegen, wo aber oft die Aufgabenstellungen anders sind. Die oft praktisch für intern städtische, also wenn Kommunen das haben in Gleichstellungsstellen, für interne Strukturen zuständig sind und das begleiten, aber nicht nach extern wirken. Insofern ist das für mich bei meiner Stelle immer noch eine Besonderheit, wie wir das in Nürnberg handhaben ein bisschen. Insgesamt, wenn wohlwollend betrachtet, haben wir jetzt 17 bundesweit Kollegen oder wo das Thema in kommunalen Gleichstellungsstellen explizit mit angesiedelt ist, sagen wir es mal so.
Und kennen Sie all Ihre Kollegen? Haben Sie sich schon mal ausgetauscht?
Meistens. Ja? Aber interessant ist, viele, die anfangen, rufen mich an, sagen, wow, du machst das jetzt schon so lange, kannst du mir nicht mal ein paar Tipps geben? Also so kriege ich das oft mit, dass es wieder neuen gibt. Und wir haben uns jetzt auch angefangen über die Bundesebene, da war jetzt das Bundesforum Männer, die es seit 2010 gibt, auch ein Interessenverband für junge Männer, Väter auf Bundesebene, die da auch versuchen zu wirken, politisch, aber auch strukturell, die Vernetzung genutzt und haben da, werden jetzt ein erstes Vernetzungstreffen machen, sage ich mal, bundesweit von den Kolleginnen da.
Sie haben 2016 angefangen, vor 7 Jahren. Hat sich der Mann an sich verändert in den Jahren? Sind andere Probleme in den Fokus gerückt, die vielleicht vor 7 Jahren noch nicht so präsent waren? Gibt es eine Veränderung in der Gesellschaft bei Männern?
Naja, ich wünsche mir manchmal mehr Entspannung bei der Thematik. Das polarisiert sehr viel, diese Gleichstellungsthemen. Und das empfinde ich bei Männern tatsächlich auch so. Es gibt Männer, die jetzt sich weiterentwickelt. Die nutzen das aber auch, diese Chance einfach da anders gestalten zu können tatsächlich. Das Vereinbarkeitsthema ist weiter nach vorne gekommen tatsächlich die letzten Jahre. Also junge Männer wünschen sich mehr Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das merkt man ganz deutlich. Ist auch eine Komponente, sage ich mal, für Fachkräftemangel. Wenn Arbeitgeber dem nicht ein Stück entgegenkommen, danach wird heute gesucht, gar nicht so nach Gehalt. Das ist wirklich eine Komponente, wenn ich Familien bin, gerade in der Phase oder auch bleiben will, ist das ein wichtiger Faktor, Vereinbarkeit. Das hat sich tatsächlich verändert. Aber es gibt auch Männer, die sagen, oh, jetzt reicht's mir, diese Diskussion, Hashtag MeToo, die wir hatten und so weiter. Die sagen, jetzt darf ich gar nichts mehr sagen. Wie soll ich denn noch flirten? Die sich eingeschränkt fühlen in ihrer Männerrolle, sagen, die immer mehr konfrontiert werden damit. Na, das kommt bei mir natürlich auch indirekt an. Und das gibt's natürlich auch im Arbeitsleben noch, dieses, sag ich mal, eine Vorstellung in Arbeitswelt von Leitungsfunktionen. Der Chef ist der Erste, der kommt, der Letzte, der geht. Alles muss über einen Schreibtisch gehen. Das geht nicht in Teilzeit. Also das ist natürlich sehr hierarchisch. Das geht nur in Vollzeit. Das sind natürlich Einstellungen, die blockieren natürlich vieles an Weiterentwicklung in Arbeitswelt. Ja. Und das wollen weder Frauen noch Männer heute oder Junge nicht mehr. Und damit sind wir natürlich konfrontiert auch dann.
Sie sind Ansprechpartner für alle Altersklassen. Also Sie kümmern sich auch um die Probleme von Seniorenmännern und auch von ganz jungen Männern. Aber weil Sie es gerade gesagt haben, lassen wir uns gleich mal bei der VAG andocken.
Ja.
90% der Belegschaft der VAG ist männlich.
Ja, genau.
90-10%. Jetzt ist die VAG aber ein Arbeitgeber, der das, was Sie gerade gesagt haben, was den jungen Männern immer wichtiger wird, die Vereinbarkeit zwischen Job und Familie, das ist gewollt, das ist gewünscht bei der VAG. Man legt hier sehr großen Wert darauf zu sagen, wir sind bereit, da neue Wege zu gehen. Ich kann mich erinnern, ich hatte den Larry da, der ist U-Bahn-Fahrer bei der VAG und der ist Vater geworden und sein Kind ist etwas zu früh gekommen. Das war ihm ganz wichtig, dass er jetzt in dem Fall für seine Familie da ist. Und das hat man dann bei der VAG auch möglich gemacht, auch wenn es nicht so einfach war, aber man hat nach Wegen gesucht, wie er sein Ziel quasi verfolgen kann, um dann wieder voll zu arbeiten. Aber es ist natürlich gerade in verschiedenen Firmen nicht so leicht. Haben Sie den Eindruck, dass es mehr Arbeitgeber bräuchte, die modern denken? Bewegt sich da was? Oder gibt es sehr viele Firmen, die noch sehr starr sind in ihren Strukturen?
Beides. Wir haben da eine Riesenlücke, die wird gerade immer größer, habe ich das Gefühl. Also wir haben auch Dienststellen, die gar nicht 90, sondern noch mehr irgendwie, die glaube ich zu 96% männlich sind. Wenn zum Beispiel die Berufsfeuerwehr nehmen in Nürnberg, ja. Mhm. Das ist, ja, ein Männerverein, um das ein bisschen flapsig zu sagen. Und da bräuchte es mehr Flexibilität zum Beispiel. Und da, also, und das ist so ein, das ist so eine Diskrepanz. Von der Stadtspitze her ist es durchaus gewollt, mehr Vereinbarkeit oder auch diesen Gedanken umzusetzen. Das bleibt aber auf dem Weg manchmal noch hängen, sage ich mal vorsichtig, in den Dienststellen, weil die auch nicht wissen, wie sie es umsetzen sollen. Mhm. Ja, und das ist natürlich bei der VG auch spannend. Ich war schwer beeindruckt. Wir haben ja im Juni mit der VG diese Buskampagne zusammen gehabt. Diese Kampagne für mehr Väter in Elternzeit, wo wir 3 Busse beklebt hatten, die VG sich beteiligt hat. Und da war ja auch ein Kollege aus der Werkstatt in der Schweinau mit da, der jetzt auch Elternzeit genommen hat, 2x im Monat, und hat berichtet. Und das war ganz toll. Und dann hat auch der Leiter gesagt von dort, ja, bei uns ist in den letzten 3 Jahren sind praktisch alle jungen Männer, die Väter geworden sind, haben diese 2 Monate Elternzeit genommen.
Ja.
Und das ist natürlich irre. Das ist eine 100%-Quote, jetzt zumindest die letzten 3 Jahre. Und er hat aber auch gesagt, das ist eine ganz schöne Herausforderung für uns.
Ja, natürlich.
Das unterzukriegen, weil das ist auch Schichtdienst. Diese Werkstatt muss ja rund um die Uhr. Die Busse fahren ja auch fast rund um die Uhr. Die Straßenbahn, also da die Busse eben. Und das ist eine Herausforderung. Wir versuchen es zu ermöglichen, aber auch da war es natürlich einfacher. Die machen 2x diesen einen Monat. Das ist natürlich auch nochmal leichter, einen Dienstplan unterzubekommen. Ja. Weil diese Elternzeit, die 2 Monate, das ist ein Rechtsanspruch. Da können sie quasi nicht aus, wenn ein Vater auch kommt.
Ich glaube, dass es gar nicht so sehr darum geht, auszukommen, sondern ich glaube wirklich, dass man sich erst, was den Prozess betrifft, daran gewöhnen muss, dass das Alltag werden kann.
Genau.
Ja?
Und ich behaupte aber auch wird.
Ja.
Ja, ich sage das oft so spöttisch bei uns im Personalamt, wenn wir jetzt nicht nur mitdenken, wenn wir Stellenverfahren und dann werben sich vielleicht junge Frauen, dann denkt man, ja, die ist jetzt so Ende 20, das heißt ja für uns in den nächsten Jahren, irgendwann wird die mal Mutter und bleibt dann zu Hause und fällt dann aus und sowas. Wenn ich das bei Männern Ende 20 auch mitdenke, oh, der wird uns jetzt mal ein Jahr fehlen demnächst, wenn er Vater wird, wenn das so, eigentlich darf ich das ja gar nicht mehr denken oder fragen, aber es ist ja doch noch da, wenn man ehrlich ist.
Ja, natürlich.
Und wenn ich das so denken würde, dann wären wir ein Stück weiter mit der Gleichstellung, wenn das normal werden würde, auch von der Haltung. Ne? Ich glaube, Mindset muss sich ändern. Und ein Beispiel vielleicht noch dazu, das finde ich so wichtig. Mittlerweile haben ja große Firmen, also es wird ja politisch mitgedacht an diese Familienzeit, beziehungsweise an die Freistellung von Vätern nach der Geburt. 10 Tage bezahlt. Ist ja gerade auf der politischen Agenda der Großen Koalition. Wollen sie 2024 umsetzen. Jetzt hat zum Beispiel SAP im Sommer gesagt, das dauert uns zu lange. Und SAP hat im Juli angefangen, Männer nach der Geburt 6 Wochen freizustellen, bezahlt. Nach der Geburt, weil ich gesagt habe, wir wollen unsere Führungskräfte halten. Also das meine ich mit der Lücke. Und andere sind noch nicht mal so weit, denen die 2 Monate Elternzeit gut zu ermöglichen.
Wenn jetzt
wir sehen, wie das auseinanderdriftet. Und das sind große Arbeitnehmer, immer mehr. Umso kleiner die aber werden, Arbeitgeber, das kann ich zum Teil auch verstehen, umso schwieriger wird es für die, dann Lücken zu schließen.
Aber
Handwerk,
wo
männlich dominierte Bereiche, kleiner Betrieb.
Wo greifen Sie an, wenn jetzt ein Handwerker zu Ihnen kommt und sagt, ich wäre jetzt Vater, ich möchte die Elternzeit nehmen, mein Chef hat gesagt, es geht nicht, ich darf das nicht. Rufen Sie dann bei dem Arbeitgeber an und sagen, grüß Gott, ich bin übrigens der Ansprechpartner für Männer bei der Stadt?
Also kann man machen, hilft nicht, aber ich berate die erstmal. Es ist natürlich schwierig. Viele trauen sich halt auch nicht, weil nochmal, ich sag's nochmal, im Prinzip könnte er gar nicht sagen. Er möchte das nicht oder sonst was, kann ich verstehen. Ja,
aber dann musst du mit dem Anwalt kommen.
Ja, ich habe einen Rechtsanspruch drauf. Er könnte das gar nicht untersagen, wenn ich den Antrag stelle.
Ja.
Ja, ist so. Also das ist tatsächlich so.
Ich stelle mir so einen kleinen Handwerksbetrieb vor, der sagt, komm, das war doch nicht dein Ernst, ratsch, ratsch, Zettel weg,
genau.
Du weiter. So,
das
dann wird es ja aber schon unschön.
Richtig.
Und das wäre ja eigentlich der Punkt, wo Sie dann...
Ich kann dann nur informieren, ich kann es nicht durchsetzen. Das kann dann praktisch der Mann nur selber, aber dann ist die Frage, traue ich mich, diesen Schritt zu gehen?
Ja.
Im Anwalt oder das wirklich einzufordern, sage ich mal, im Endeffekt müsste ich es fast einklagen.
Gab es solche Fälle?
Aber man... Ja, die Männer machen es halt dann nicht.
Die Männer machen es nicht.
Das ist oft dann der Punkt, wo ich dann sage, okay, ich will mir jetzt das Betriebsklima oder das andere dann einfach nicht verbauen. Und dann ist es auch noch so, dass oft halt, ne, bei der VG, der Kollege hat eindeutig erzählt, nee, das ist bei uns auch kein Witz mehr. Es wird auch nicht gefrotzelt oder gewitzelt unter den Kollegen. Das ist normal geworden. Das hat sich etabliert. Das kenne ich aber auch anders. Wenn man sagt in so einem Betrieb, sonst was, ich will jetzt auch Elternzeit nehmen, da muss ja manchmal auch von den Kollegen noch ganz schön viel hohen Spott, sonst was, dumme Kommentare sich anhören. Das macht es dann nochmal doppelt schwierig, dann auch nochmal das durchzusetzen oder sowas.
Das ist der Bereich Ihrer Arbeit, wo Sie sagen, je präsenter wir in der Öffentlichkeit sind, je mehr Busse wir bekleben, je mehr Plakatwände wir machen, je mehr Veranstaltungen wir machen zu dem Thema.
Hey, umso normaler das wird,
umso besser
wird es
dann. Sie selber sind ja Vater von 3 Söhnen und haben damals auch Elternzeit genommen. Da war es wahrscheinlich noch exotischer als heute, oder? Wie haben Sie das persönlich erlebt?
Ja, definitiv. Also A hieß es damals, 95 war das, wie unser erster Sohn geboren wurde, da hieß das Ganze noch Erziehungsurlaub, interessanterweise. Mit Urlaub hat das aber gar nichts zu tun, um das mal vorsichtig zu sagen.
Bei Frauen auch?
Es hieß Erziehungsurlaub und auch da gab es eigentlich schon Förderung, aber das ist überhaupt nicht vergleichbar mit heute. Also es hat dann das erste Jahr konnte man, das hieß dann Bundeserziehungsgeld und im Folge auch Landeserziehungsgeld und wir hätten dann bei uns, wo wir wirklich nicht viel verdient haben, auch am Anfang unserer Berufslaufbahn, hätten wir da noch 8 Mark damals noch Landeserziehungsgeld bekommen, dann kam Bescheid, wegen Geringfügigkeit zahlen sie das gar nicht aus. Da, also solche Sachen, also das war lustig, das kann ich heute noch belegen. Also so war das damals. Das ist
wann
verrückt.
War das ungefähr?
95, 96.
Okay.
Und 97 sind die geboren in den Jahren zwischen 95 und 98.
Und sie haben es bei allen auch, 3 Söhnen gemacht?
Genau, unterschiedlich. Dann war das praktisch doppelt. Nach dem ersten bin ich nach einem Jahr dann zu Hause geblieben, für 13 Monate auch. In der Zeit wurde auch der zweite geboren. Da hat meine Frau nur den Elternzeit, den Mutterschutz gemacht, tatsächlich diese 8 Wochen danach. Und dann war ich mit 2 Kindern auch zu Hause.
Was haben Sie da beruflich gemacht, wenn ich das fragen darf?
Da war ich auch Sozialarbeiter in der Jugendarbeit und habe eine Jugendfreizeitstätte, ein Stadtteilzentrum geleitet. Aber habe ich auch bekommen. Da bin ich zu meinem Chef und habe gesagt, übrigens, ich möchte jetzt Elternzeit nehmen. Dann habe ich gesagt, ist das dein Ernst? Du hast eine Leitungsfunktion irgendwie. Wie sollen wir das machen? Also sozialer Bereich, sozialer Arbeitgeber, der auch total überrascht war irgendwie und erst mal und musste. Ich habe gesagt, ich mache das. Das ist auch ein Anspruch gewesen.
Das ist genau der Punkt. Ich glaube, das ist teilweise wirklich, wenn man auch gerne seinen Job macht und gerne in seiner Firma arbeitet, geht es gar nicht nur darum, den Ärger zu scheuen, sondern ich glaube, es geht auch ein bisschen um dieses Verantwortungsgefühl der Firma gegenüber zu sagen, das kann ich wirklich nicht machen. Mal angenommen, Sie würden jetzt wieder in Elternzeit gehen wollen. Sie sind der Einzige, der diesen Job macht. Dann müsste man sagen, okay, der Ansprechpartner für Männer ist jetzt mal ein Vierteljahr nicht da oder so. Das ist nicht so leicht auch, ne?
Ein Vierteljahr, glaube ich, wäre leicht zu überbrücken mittlerweile. Aber eine längere Zeit vielleicht schwieriger. Aber auch da würde ich sagen, gibt schon Kollegen, die das Teil mitvertreten können. Da muss man halt Lösungen finden. Wie soll ich das denn sagen? Familie gründen oder Kinder oder Familienzeit gibt's auch nicht zum Nulltarif. Ich sage das manchmal auch ganz konfrontativ, wo ich sage, naja, ich kann ja nicht so tun, ich werde jetzt Vater und alles läuft so weiter wie bisher. Es funktioniert einfach nicht. Ja, wenn ich sage, ich will was mitbekommen, ich muss irgendwo einteilen oder auch Prioritäten setzen. Ja, und dann habe ich auch gesagt, na gut, wenn die dann halt sagen, boah, dann kriege ich keine Leitung mehr, ich habe zumindest einen sicheren Arbeitsplatz, ich habe danach die Leitungsstelle wieder bekommen. Ja, aber ich habe vielleicht auch gepokert oder riskiert damals, weil mir das aber wichtig war. Oder uns das wichtig war, dass wir das gemeinschaftlich hinkriegen. Wir haben auch alles probiert, es ist nicht leicht, als Paar das hinzubekommen mit 2 verschiedenen Arbeitgebern, wie jongliere ich das? Dann war immer jemand ganz zu Hause einmal, dann haben wir das beide halb-halb, das ist dann aber vom Einkommen her zu wenig, dann haben wir das mit halb und 2/3 oder beide dann 30 Stunden. Das ist alles nicht einfach so. Aber das war uns immer wichtig. Und so haben wir einfach unterschiedlich jongliert oder dann auch beim Berufswechsel. Wer hat denn jetzt die Möglichkeit? Und bei uns war es auch so, tatsächlich mit 3 Kindern. Sie wissen es vielleicht auch noch, Antenne Bayern München ist teuer. Wir konnten uns tatsächlich dann mit dem Konstrukt München nicht mehr leisten. Auch ein Grund, warum wir jetzt nach Nürnberg orientiert haben.
Okay, es geht nicht nur darum zu sagen, so, ich wäre jetzt Vater und die ganze Welt um mich herum muss sich jetzt darauf einstellen, mein Arbeitgeber, alle, sondern es geht auch darum, selber diese Rolle anzunehmen und zu sagen, mein Leben wird sich natürlich verändern und ich muss auch bereit sein, Kompromisse zu machen. Und es läuft immer nicht nur dann im Idealfall für den Vater raus. Genau. Aber ich wollte noch mal kurz fragen, als Sie dann zurück sind in den Job und Sie haben gesagt, Sie haben die Vollzeitstelle wiederbekommen. Hat sich Ihr Verhältnis zu Ihrem Chef verändert oder war das so wie davor?
Das war schon so wie davor. Auf dem Weg haben wir es dann geregelt gekriegt, okay, sozusagen. Mhm. Es war eher auf dem Weg dann witzig. Aber es hat tatsächlich viel, ich würde auch da behaupten, war ich einer der Ersten, das hat schon viel Gesprächsstoff gebracht. Auch bei Kollegen, die immer gesagt haben, das ist mutig und wie kannst du das machen irgendwie auch oder sowas und du riskierst doch und das ist doch und bla bla bla, ja. Und Karriere und du hättest jetzt die Chance gehabt und so weiter. Und dann habe ich gesagt, nee, brauche ich nicht irgendwie oder ich mach's halt später.
Ja.
Ich war dann ganz arrogant, habe gesagt, hey, ich bin gut, dann gehe ich halt nächstes später den Schritt weiter oder ich weiß nicht. Das war so eine andere Planung.
Gut, Sie haben es natürlich vorgelebt, was Sie sich auch für die Gesellschaft wünschen. Insofern ist es natürlich auch sehr authentisch. Ein anderer Bereich, den Sie vorhin schon mal angesprochen haben, ist Gewalt gegen Männer. Auch dafür sind Sie Ansprechpartner. Sie haben vorhin im Vorgespräch eine sehr beeindruckende Zahl gesagt. 20% bei Gewalttaten. Sagen Sie es richtig, dass ich es nicht falsch sage.
Genau, also im Kontext häuslicher Gewalt.
Häusliche Gewalt.
Gibt es jetzt seit 2015 auch jährlich so einen Lagebericht oder eine Statistik vom Bundeskriminalamt veröffentlicht. Und da wissen wir, dass 20% der Betroffenen Männer sind.
Also ja, und bei häuslicher Gewalt 80% Frauen, 20% Männer. Genau. Das ist viel, das ist ein Fünftel.
Weiß man nicht, ne? Ist doch ganz interessant. Das ist auch immer noch so ein Tabuthema.
Ja, total.
Genau, und das ist spannend. Und ich habe ja 2017 in meinem Interview damals irgendwie gesagt, wir brauchen auch mal Männerschutzwohnungen zukünftig. Und das hat ja riesen Aufschrei gegeben und so weiter. Und
also als Pendant zu Frauenhäusern.
Genau,
zum Beispiel.
Richtig. Und heute haben wir die, zumindest in Bayern, Sachsen, Nordrhein-Westfalen, drei Bundesländer, die jetzt da wirklich Vorreiter sind, diese Schutzwohnungen geschaffen haben. Und die sind voll, die sind 90% ausgelastet. Sachsen hat jetzt angefangen, in Dresden gibt es jetzt eine Väterschutzwohnung, weil man gemerkt hat, irgendwie auch Väter mit Kindern, das hat man ein eigener Bedarf. Also es entwickelt sich gerade ganz viel und der Bedarf wird erkannt. Aber es ist immer noch parallel dazu. Also da sieht man, politisch hat das schon eine Anerkennung oder wird es mittlerweile gesehen, auch die Zahlen, auch in den Polizeistatistiken. Aber sag ich mal, in der Öffentlichkeit liegt da noch so ein wirklich großes Tabu oder so ein Schatten drauf. Irgendwie traut sich keiner. Und ich behaupte mal, gerade im Fränkischen, lassen Sie uns mal über Kirchwein gehen, auf den Dörfern, sonst was. Ich glaube, überall ist es bekannt, dass es da Konflikte gibt und wo es häusliche Gewalt gibt, sowohl gegen Frauen, aber auch gegen Männer. Und ich glaube, die wissen alle, da gibt es einen Mann, der steht ganz schön unter der Fuchtel, aber das sagt auch keiner was. Und das weiß aber auch keiner was. Ja, also ja. Das sagt aber jetzt meine Erfahrung aus diesen ganzen Gesprächen mit der Kollegen.
So, das ist so ein bisschen unter der Fuchtel stehen, verstehen haben. Männer nicht als, das ist eher, das wird, darüber wird eher so gelacht, sondern dem Motto, da die Hosen an daheim.
So wird es bezeichnet, genau, die hat die Hosen an, so wird es bezeichnet und die wissen aber, dass manchmal auch mehr passiert. Und da wird aber auch keiner aktiv oder sowas oder weiß auch nicht, das ist ein Tabuthema. Der Mann will vielleicht auch nicht, das ist so eine Hilflosigkeit, damit umzugehen.
Aber es gibt Schutzwohnungen in Nürnberg?
Also in Bayern jetzt, es gibt in Augsburg eine, für Südbayern erstmal und für Nordbayern hier in Nürnberg eine. Die haben jeweils 4 oder 5 Plätze, nur für Männer.
Und da kommen die Männer an und leben dann eine gewisse Zeit da.
Genau.
Und was passiert dann?
Unterschiedlich. Den wird erstmal geholfen. Oft ist da ja ganz viel passiert parallel. Es gibt physische, es gibt psychische Gewalt, es gibt Stalking, ökonomische Gewalt. Das kann man sich immer gar nicht vorstellen. Es gibt Männer, die einfach praktisch keinen Zugang mehr zu ihrem Konto haben, was komplett die Frau verwaltet. Der geht arbeiten, aber hat keine Ressourcen mehr oder sowas. Ja, also man muss ganz viele Sachen oft regeln in diesen Schutzwohnungen irgendwie auch oder die dann, wenn er geht, zum Beispiel beim Arbeitgeber anrufen und den da schlecht machen oder versuchen, ihn da zu kündigen. Die Frauen, also ganz so und praktisch die Grundlagen zu entziehen. Also es gibt ganz viel Hilfebedarf. Wie soll ich sagen, es wird geholfen, dass er wieder selbstständig auf die Beine kommt. Strukturell, aber auch psychisch. Und dann entscheiden sich die Männer. Und es wird auch geholfen, eine eigene Wohnung zum Beispiel zu finden. Wenn Kinder da sind, auch das zu ermöglichen. Genau, und dann innerhalb von 3 bis 6 Monaten, so ist so eine durchschnittliche Verweildauer, wird dann geholfen, praktisch eigenständig da rauszukommen aus dem Kontext. Es gibt natürlich auch Männer, die sagen, nee, ich will es nochmal versuchen. Das ist ja nicht vorgegeben. Das müssen die selber entscheiden.
Können sie auch nicht vorschreiben. Aber
kannst du nur anbieten. Oder die Kollegen und Kolleginnen.
Was macht das mit Ihnen? Sie haben sich jetzt mit diesem Mann, der mit einem großen Problem kam, beschäftigt. Sie haben Ihre Zeit investiert und haben versucht, ihm zu helfen. Und dann sagt er diesen Satz, ich probiere es nochmal und gehe zurück. Kann man den mit gutem Gewissen gehen lassen? Gibt es da Fälle, wo Sie sagen, da hat es tatsächlich funktioniert?
Na, oft kriegen wir den Fortgang nicht mehr direkt, sondern vielleicht noch indirekt mit. Ja, also manchmal ist es schwer auszuhalten, weil alle Erfahrung sagt, dass das zu 99% schief geht. Ja, und dann ist es schwer auszuhalten, dazu zu schauen, weil es wird so nicht funktionieren einfach. Es gibt aber auch Fälle, also ich habe mal einen erlebt tatsächlich, wo die dann gesagt haben, noch aus der Schutzwohnungsaspekt heraus, auch die Frau gesagt hat, die haben sich zusammen dann in eine Beratung auf dem Weg gemacht, das anzuschauen und zu lösen, haben es dann begleitend probiert. Weiß ich jetzt die Folge auch nicht mehr, aber das hat am Anfang gut funktioniert. Weil ich glaube, ohne Unterstützung wird das nicht funktionieren und endet dann wieder, der kommt halt nach einem Jahr wieder.
Ist es, glauben Sie, dass es bei Frauen genauso ist?
Ja, weiß ich von den Kolleginnen.
Also ist so, wenn man so weit ist, dass man sagt, ich hole mir Hilfe, dann gibt es meistens keinen Weg zurück.
Schwierig, weil das oft ein ganz langer Weg war. Die Frauen, die Männer, die kommen ja nicht, wenn einmal was passiert ist. Wenn sie die Geschichten hören, dann ist es ein jahrelanger Prozess. Und alle Erfahrung sagt, wenn ich in einer Partnerschaft, und ich habe ihn doch so geliebt und er kann doch so nett sein. Das ist doch, die lieben doch, die zwischen Hass und Liebe, glaube ich, ist ein ganz schmaler Grat irgendwie, ja, und diese Verletztheit. Und man wünscht sich diese Zeit zurück, diese schöne Zeit. Man wünscht sich, und es ist schwer, diese Realität einfach zu ertragen. Oder wie sich der andere, die andere so verändert hat. Das ist der Punkt. Man hängt da noch was nach. Und alle Erfahrung sagt aber, wenn diese Grenze mal gefallen ist, auch zu körperlicher Gewalt in der Partnerschaft, da sind Hemmschwellen ja auch gefallen. Mhm. Dass ich das dann nicht mehr mache, also dann muss der andere an sich arbeiten. Dann wäre es vorstellbar, wenn er das einsieht und sagt, ja, ich habe ein Problem in Konfliktlösungen. Mhm. Ja, und ich merke, ja, ich bin ohnmächtig und Gewalt, ich will es nicht. Das gibt's auch. Es gibt Täterberatungsstellen, Täterinnenberatungsstellen, die helfen, die mit denen arbeiten, die sich helfen lassen wollen. Gibt es auch mittlerweile. Haben wir auch mit aufgebaut, vom Sozialministerium finanziert. Wo ich sage, okay, die arbeiten dran, praktisch, wenn Stress, wenn Konflikte kommen, wie kann ich damit umgehen? Es fehlt oft den Menschen an Handwerkszeug. Das klingt banal, ist aber tatsächlich so.
Und wenn Sie, wie jung sind die jüngsten Männer, die bei Ihnen ankommen und Probleme haben? Und was sind das für Probleme?
Da fehlt mittlerweile mir gerade so ein bisschen die Fantasie. Ist es ja so bekannt, es kommen gar nicht mehr alle bei mir an. Okay. Aber ich weiß jetzt von den Kollegen, der jüngste Mann war, glaube ich, 27.
Okay.
Der angekommen ist, der älteste war 70.
Es war ein Mann. Was war das Problem?
War ein Mann in beiden mit Fällen? Kind. Wir haben vom Ingenieur gehabt bis hin zum ALG-II-Empfänger. Wir haben alles, vom Studenten bis zum Rentner. Also ich habe eine Geschichte, die vielleicht sehr eindrücklich ist, die nochmal interessiert. Mich hat letztens verzweifelt eine ältere Frau angerufen. Sie sucht eine Institution, die bereit wäre, ein Spendenkonto einzurichten. Und zwar ist Folgendes passiert. Ihr Bruder ist jetzt verstorben und hat jahrelang unter häuslicher Gewalt von seiner Ehefrau da gelitten. Und sie hat es ganz spät mitbekommen. Sie haben jetzt erst ein halbes Jahr das mitbekommen, haben ihn auch da rausgeholt, haben noch Anzeige erstattet. Aber er ist wohl auch an Folgen dieser Gewalt oder dass sie Medikamente ihm nicht gegeben hat und solche Sachen.
Oh
ja,
Gott.
Ja, nicht, und hat auch körperliche Gewalt erlitten. Und die war so mutig und hat gesagt, sie hat in die Todesanzeige in der Zeitung geschrieben, bitte keine Beileidsbekundungen oder Blumen, sondern stattdessen eine Spende und im Stichwort häusliche Gewalt auf das und das Konto. Und das ist natürlich, das war ein ländlicher Bereich, das können Sie sich jetzt vorstellen, dass das ein Statement ist, das hat natürlich gesessen.
Ja.
Ja, und sie hat das gemacht und das fand ich so, so mutig und das sind oft die Konstellationen. Und das war auch ein Rentner. Und das gibt es, man kann sich's nicht vorstellen, aber das gibt es. Die werden mit Eifersucht, die werden wirklich kontrolliert, die
werden klein gehalten. Würden Sie sich auch wünschen, weil Sie vorhin gesagt haben, manche kriegen gerade auch in ländlichen Gebieten was mit und sagen aber nichts, würden Sie sich wünschen, dass Sie auch mehr Hinweise bekommen von Leuten, die sagen, schaut da mal nach, würden Sie sowas auch nachgehen?
Ich nenne das aber Zivilcourage. Ja. Und die können sich ja auch an uns erstmal wenden und sagen, ich habe da den Eindruck, was kann ich tun? Mhm. Wenn jemand vorher vielleicht losrennt oder schlafende Hunde weckt oder übergriffig wird oder sowas oder nicht weiß, wie kann ich darauf reagieren oder die ansprechen, kann man ja auch bei mir, bei den Kollegen jetzt der Schutzwohnung sich mal informieren, was kann ich eventuell tun? Auch bevor man zur Polizei rennt, unterm Strich geht da auch so ein Mechanismus los, den ich erstmal nicht will.
Ja, klar.
Ja, gibt's jetzt eben die Möglichkeit, sich erstmal da zu informieren. Es gibt auch eine Beratungsstelle explizit für Männer, die von häuslicher Gewalt betroffen sind.
Wenn Sie, ich meine, Sie werden mit wahnsinnig viel menschlichen Abgründen, ich will nicht sagen belästigt, sondern behelligt.
Konfrontiert, ja.
Gibt es noch Sachen, wo Sie sagen, das ist wirklich, ich will gar keine Beispiele, aber werden Sie noch von Sachen überrascht, wo Sie sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist?
Weiß ich mittlerweile, glaube ich, fast nicht mehr.
Okay. Sie machen einen sehr fröhlichen, Sie wirken nicht wie jemand, der sich den ganzen Tag mit schlimmen Schicksalen beschäftigt und dann so ein bisschen das so im Gesicht mit sich trägt, sondern Sie sind ein sehr fröhlicher Mensch und nehmen die Aufgabe an. Aber hat es Ihren Charakter verändert, seitdem Sie Ansprechpartner für Männer sind?
Glaube ich nicht.
Nein?
Nein. Also ich glaube aber, ich beschäftige mich eigentlich, seitdem ich mit dem Studium fertig bin, mit diesen geschlechtsspezifischen Aspekten und bin da, glaube ich, ganz viel reingewachsen. Über die Jugendarbeit, über Väterarbeit jetzt zu den Männern und so weiter. Und die härtesten Fälle auch ist zum Beispiel sexueller Missbrauch. Auch Männer, das ist ein noch größeres Tabu als häusliche Gewalt. Und das sind tatsächlich so die Fälle, die ich auch eine ganze Zeit lang noch mitnehme. Also wenn Sie das mitbekommen, irgendwie auch da ist ein noch größeres Tabu, wenn man feststellt, irgendwie wissen wir mittlerweile, dass auch Mütter oder Frauen als Täterinnen bei sexuellem Missbrauch, ja, kann man sich nicht vorstellen, darf man auch fast gar nicht sagen, wird oft nicht mitgedacht, vergessen, aber es gibt wirklich auch sexuellen Missbrauch von Müttern an ihren Jungen, ja, und das hat man nicht im Blick. Und ich sag mal ein Beispiel, und das ist auch häufiger passiert, also bei Jungs oder heute Männer, das kennen wir jetzt alle aus den Medien, sage ich mal, diese großen Institutionen, wo die sich heute melden, die Männer, was in ihrer Jugend passiert ist. Das ist ein Riesenthema. Das gibt es aber auch aus dem privaten Bereich. Es kommen Männer, wo schlagartig, die kriegen praktisch ein Déjà-vu-Erlebnis. zu diesem Kontext, den Sie erlebt haben als Kind oder als Jugendliche. Und jetzt werden Sie zum Beispiel selber Vater eines Kindes, egal schon welches Geschlecht. Und die kommen dasselbe Alter, wo ihnen das passiert ist. Und dann kriegen die den Kontext und plötzlich bricht bei denen das ganze Leben zusammen. Als ob denen ein Schalter umgelegt wird.
Glaube ich.
Weil das, die haben das den Rucksack, da haben selbst die Ehefrau, keiner hat davon gewusst. Die haben noch mit niemandem drüber gesprochen und jetzt bricht es hoch und die kriegen das nicht in den Griff. Der Rucksack geht auf, vielleicht die Büchse der Pandora. Und solche Fälle haben wir und die sind wirklich heftig.
Ja.
Die sind heftig und da geht es dann bis hin zu suizidalen Gedanken und so weiter, wo plötzlich das Leben mal stillsteht und die das nicht mehr im Griff haben.
Sie haben auf alle Fälle eine sehr, sehr große Verantwortung in Ihrem Job. Na, wer mit Menschen arbeitet und vor allem mit Menschen, die sowas erlebt haben, der muss sich dessen schon bewusst sein, aber den Eindruck machen Sie. Einen Bereich haben wir noch nicht besprochen. Auch der Monat November steht für Männergesundheit. Was ist damit gemeint? Ich denke an Vorsorgeuntersuchungen.
Ja, gerade dieser Weltmännertag am 3.11. hat eben dieses Schwerpunktthema Männergesundheit. Und oft wird so reflexartig dann einfach nur an Prostatakrebs oder Vorsorgeuntersuchungen gedacht für Männer.
Habe ich auch gedacht.
Ja, genau. Oder dann vielleicht noch, sage ich mal hier, Darmvorsorgeuntersuchungen, weil das auch vielleicht so Krebsarten sind. Aber ich sag's mal ganz provokant. Die Prostatauntersuchung ist genauso strittig wie die Mammographie bei Frauen. Mhm. Ja, also so, das ist immer so eine Frage von Wirkung. Also man soll schon zur Vorsorge gehen. Das ist sicher ein Thema für Männer, die sich oft gar nicht präventiv oder vorsorglich kümmern. Das ist auch ein Thema. Aber wir haben auch noch andere Themen, die ganz wichtig sind. Zum Beispiel haben wir in Deutschland eine unterschiedliche Lebenserwartung von Männern und Frauen. Männer leben durchschnittlich 5 Jahre kürzer als Frauen in Deutschland. Ja, und das ist ganz interessant und biologisch begründbar. Gibt es so Forschungen, gibt es so eine sogenannte Klosterstudie, kann ich allenfalls 6 bis 9 Monate.
Was
mit Lebensverhalten?
Wo gehen die Jahre hin?
Ja, wo gehen die Jahre hin? Das hat was mit Verhalten vielleicht zu tun, wie ich mein Leben führe. Wenn ich von Anfang an lerne, als Mann, ich funktioniere, ich muss nicht auf gesunde Ernährung achten, ich lebe risikoreicher. Das sind alles so Themen irgendwie. Warum? Das sind so männliche Rollenstereotype, denen viele verfallen. Ja, das ist eben Alkohol, Ernährung, Risikoverhalten und so weiter. Das andere ist aber auch, was sich auswirkt, Männer bringen sich 3 bis 4 Mal häufiger um als Frauen. Wir haben eine wesentlich höhere Suizidrate bei Männern als bei Frauen. Okay. Also es gibt ganz viel Suizidprojekte, Männer zu stärken oder zu erwischen, bevor sie sich umbringen. Und das ist auch was mit diesen Rollenmännlichkeitsbildern in unserer Gesellschaft zu tun haben, eben sich nicht Hilfe zu holen als Mann. Ich muss mir selber helfen und wenn ich an einen Punkt komme, wo das nicht mehr geht, dann bringe ich mich lieber um.
Ja,
okay. Weil wenn ich mir Hilfe hole, bin ich unmännlich. Und umgedreht ist übrigens, das haben viele im Kopf, die Selbstmordversuche. Das machen 3 bis 4 Mal Frauen häufiger. Und dann haben wir auch, was auch tabuisiert ist, wir haben eine ganz hohe Rate an psychischen Erkrankungen auch bei Männern. Ja, und also zwischen Burnout und so weiter. Aber das wird immer so unter der Decke gehalten. Ich muss ja funktionieren, ich muss was leisten. Ja,
dieser Leistungsdruck. Ich frage mich gerade, wie viel davon ist auch dem geschuldet, dass der Mann an sich immer denkt, er muss auch so sein, weil die Frau möchte das auch.
Ja.
Welche Frau möchte einen weichgespülten Mann, der den ganzen Tag sagt, oh, mir geht's nicht so gut, ich glaube, ich muss mal zum Arzt gehen und lass uns heute Abend mal ein Grünkernrisotto machen. Ich esse ja jetzt kein Fleisch mehr. Also so diese,
da sind wir jetzt auf dieser Klischee-Ebene
Gleich
die Männergrippe noch dazu.
Ja,
da
genau.
Gibt's ja auch die schönen Witze dazu.
Genau, die werde ich ab sofort nicht mehr machen nach unserem Gespräch heute. Habe ich auch schon sehr oft in meinen Sendungen blöde Witze gemacht. Aber gehört da nicht auch dazu, dass die Frauen uns Männern das Gefühl geben, hey, ich will einen modernen Mann, der sich genauso auch um seine Gesundheit kümmert und der auch seine Ernährung im Blick hat und keinen, der sagt so, ich esse Fleisch, wann immer es geht.
Ja, das gehört natürlich, ich sage auch mal, es müssen sich beide Seiten bewegen von den Erwartungshaltungen sozusagen. Das ist definitiv so. Aber es lachen viele, seitdem mal solche Sachen, Gendermedizin, gibt es jetzt einen Bereich, wo auch, sag ich mal, ganz bewusst die klassische Medizin festgestellt hat, ich muss ja viel genauer hinschauen. Ja. Herzinfarkt ist nicht Herzinfarkt. Äußert sich bei Frauen und Männern völlig unterschiedlich. Der war bisher so männlich konnotiert, zum Beispiel. Ja, wo gesagt hat, ja, Druck in der Brust oder im Arm, sonst was. Bei Frauen ganz anders. Die Vorboten sind im Bauchraum und so weiter, ja. Hat man völlig ignoriert. Jetzt wissen wir zum Beispiel heute, auch bei Diabeteserkrankungen spielt Geschlecht eine Rolle. Ist nicht Diabetes gleich Diabetes, Vorboten, wie sich's auswirkt. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass diese Grippeviren, diese Männergrippe, es gibt Grippeviren, die tatsächlich biologisch sich anders bei Frauen als bei Männern auswirken.
Das habe ich auch schon.
Das ist tatsächlich jetzt auch medizinisch belegbar. Ja, und nicht nur ein Witz. Also insofern ist es manchmal lohnend, da hinzuschauen. Oder Depression zum Beispiel weiblich konnotiert. Darum hat man Männer oft gar nicht denen das zugestanden, weil das so eine, ich sag mal, ganz weiblich konnotierte Checkliste war. Mhm. Und darum ist es so wichtig, diese Männergesundheit mal in den Blick zu nehmen. Wie anders gestaltet sich das denn gegenüber von Frauen oder sowas? Oder was braucht es da vielleicht andere Ansatzpunkte? Wie kann ich Männer motivieren? Was muss ich ändern und so weiter? Es geht aber nicht darum, bei den ganzen Themen Männlichkeit in Frage zu stellen, sondern vielleicht anders damit umzugehen. Wäre eine, ich sag mal, wäre auch eine Emanzipation, übersetzt eine Befreiung von Klischees, würde Männern auch viel mehr ermöglichen. Lebenszeit, Lebensqualität. Ja, also es wären Vorteile.
Der erste und bisher einzige Männer, nicht Männerbeauftragte, sondern Ansprechpartner für Männer in Nürnberg. Ich bedanke mich sehr für den Besuch. Es war ein sehr interessanter Einblick in die Männerwelt.
Sehr gerne.
Und in Ihre Arbeit. Alles Gute weiterhin. Wir haben auch noch ein paar interessante Männer zu bieten. Wer Lust hat, schaut mal auf vag.de Filme vorbei. Unterschiedlichste Bereiche in einem großen Unternehmen, einem großen Arbeitgeber in der Region, der schon einiges richtig macht. Aber wir hören uns dann im Dezember wieder zur letzten Busfunk-Ausgabe in dem Jahr. Bis dahin eine gute Zeit und Ihnen alles Gute. Danke.
Herzlichen Dank.
Musik